Schlummo trifft, eine vielbeschäftigte Nachrichtenfrau.
Herzlich willkommen, Gundula Gause.
Vielen Dank, ich freue mich. Hallo Schlummo und liebe Hörerinnen und Hörer, hallo.
Und jetzt zitiere ich mal Konstanze Kleis von der Frankfurter Allgemeinen vom 20. Mai 2012 und ihrem Artikel »Eine Frau für die Langstrecke«. Dort heißt es, der Bob ist ihr Markenzeichen, die Religion ihr Anliegen. Seit, und an dieser Stelle muss ich mal aktualisieren, 30 Jahren sehen die Zuschauer des Zeitjournals Gundula Gause.
Ja, am 8. Februar sind es 30 Jahre, die ich als Co-Moderatorin im Team des Heute-Journals diese Sendung mitgestalten darf. Und von daher bin ich wirklich eine Frau für die Langstrecke.
Natürlich weiß ich, dass es schon vermessen ist, auf eine so bekannte Fernsehmoderatorin wie Gundula Gause im Hörfunk, also ohne Bild, aufmerksam machen zu wollen. Gundula, wie sind Sie überhaupt zum ZDF gekommen?
Gute Frage. 1989 war die Medienlandschaft auch im Umbruch dahingehend, dass die privaten Sender seit Mitte der 1980er Jahre in Westdeutschland aufgekommen waren und die öffentlich-rechtlichen Sender infolgedessen in einer neuen Konkurrenzsituation damals waren und ihr Programm ausweiteten. Ich weiß nicht, ob Sie das noch so vor Auge und im Ohr haben. Früher gab es eine Zeit, in der es nur ein erstes Programm mit den dritten Programmen gab in Westdeutschland und eben das ZDF. Nachdem eben so ab 1985 Privatsender aufkamen wie Sat.1 oder RTL, wurde das Programm ausgeweitet, das ja auch bis dahin erst ab Nachmittag sendete. Und erst ab Mitte der 1980er Jahre wurde das Programm ausgeweitet auf Mittag und dann später ab 1992 ab der Frühe. Und dann sendete man natürlich, wie wir es heute kennen, rund um die Uhr. Das heißt, das ZDF suchte 1989 neue junge Kollegen. Und damals war ich nun mal sehr jung, 24. Und begann erst noch als junge, reine Nachrichtensprecherin, nachdem Kollegen aus dem Radio, ich hatte zuvor Radio gemacht, einige Zeit. Von daher hatte ich Kontakte in die Medienszene, denn ich war ein junger Mensch, der wie so viele in der damaligen Zeit irgendwas mit Medien, so nannte man das früher, IMM, irgendwas mit Medien machen wollte. Und so war ich dann erstmal beim Radio gelandet, auch durchaus 3 Jahre. So hat man dann Kontakte, das waren Kollegen, waren auch schon beim ZDF tätig. Die sahen mich dann auf den Gängen und sagten, Gundula, das wäre was für dich, stelle dich doch bitte vor. Dann kamen wir zu einem Termin zusammen und ich wurde gecastet, ein klassisches Casting wurde gemacht. Das wurde seinerzeit dann durch alle Chefetagen durchgereicht und immer abgenickt. So dass ich dann seit 1989, und ich muss sagen, damit hatte ich ja als erstes Großereignis die deutsche Wiedervereinigung vom Mainzer Lerchenberg erlebt, was für mich also der Glücksfall der Geschichte ist. Auf jeden Fall war ich dann eben ab Ende der 1980er Jahre beim ZDF und bin sehr froh darüber.
Und was können Sie uns über Ihr Markenzeichen, Bob, und Ihr Anliegen Religion sagen?
Jetzt treffen Sie mich hier mit 2 ganz, ganz großen Themen. Darüber könnten wir Tage sprechen. Wir arbeiten schnell das Thema Frisur ab. Denn hier sage ich immer grundsätzlich, Sie können mit mir über alles reden, nur nicht über meine Haare. Diese Frisur habe ich nun seit eben immer. Ich habe irgendwann definiert, dass ich mich damit wohlfühle. Und jeder hat ja so seine Gründe, warum er die Haare so und nicht anders trägt. Also das ist jetzt gesetzt, was soll ich sagen? Ich finde, das steht mir so, wie es jetzt ausschaut. Ich habe einen recht langen Hals, wenn man es genau anguckt, dann ist es etwas kaschiert. Sie kennen mich ja. Also über die 30 Jahre haben Sie mich vielleicht das eine oder andere Mal gesehen. Ich sehe eigentlich aus wie immer. Natürlich ein bisschen älter im Laufe der Zeit, das ist logisch. Aber was die Frisur angeht, bin ich mir treu geblieben. Wollen wir jetzt über das große Thema Kirche sprechen? Ich bin von Hause aus Protestantin. Jetzt schon lange Zeit mit einem Katholiken glücklich verheiratet. Wir beide sind aktive Gläubige, ohne dass man das so vor sich herträgt und sagt, wir sind die intensivsten Christen aller Zeiten. Für uns gehört unser Glaube selbstverständlich zu unserem Werteverständnis, zu unserem Koordinatensystem, in das man, wenn man übers Leben nachdenkt, ja sehr viel einsortieren kann. Und für mich ist der Glaube grundsätzlich eine spirituelle, transzendentale Angelegenheit, die über das Dasein hier und jetzt hinaus weist und vor allen Dingen einen raus aus einer gewissen Selbstreferenzialität führt. Es gibt noch eine andere Ebene, auf die man sich fokussieren kann und in der man Halt finden kann. Denn für mich war mein Gott immer da und wird immer da sein. Ich respektiere selbstverständlich alle anderen Religionen. Ich sage mal, das werden Sie auch wissen und firm darin sein, den Religionen aus diesem Kulturkreis ist immanent das große Stichwort der Toleranz und der Nächstenliebe. Im Christentum verkörpert durch Jesus Christus, in anderen Religionen durch andere Götter. Ich sehe das im Übrigen überhaupt nicht so statisch, wie es vielleicht in den Geboten heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mir lässt mein Christentum sehr viel Freiheit. Ich bin Laie, das möchte ich auch noch sagen, kompletter Laie. Weder habe ich die Bibel in der Gänze gelesen, noch würde ich mir irgendeine fundamentale Kenntnis erlauben, zu behaupten, dass ich sie habe. Aber ich gehe sehr häufig in die Kirche und mein Glaube trägt mich. Und ich habe ihn auch an meine Kinder weitergegeben, so wie ich ihn von meiner Mutter weitergegeben bekam.
Lassen Sie mich bitte gleich noch eine Bemerkung mit einer Frage anhängen. Unglaublich herzlich ist sie. Das denkt man, wenn man sie gerade kennengelernt hat. So habe ich vorhin aus der Frankfurter Allgemeinen zitiert und subsumiere das gerade kennengelernt unter beim ersten Kontakt. Neugierig wie ich nun mal bin, will ich wissen, und wie ist das beim zweiten?
Es ist natürlich vermessen, von sich selbst zu behaupten, man sei so oder so. Aber diese grundsätzliche Einschätzung wird mir doch allenthalben auch gespiegelt. Und tatsächlich, also wenn man so vermessen ist, so etwas von sich zu behaupten, dann könnte ich dazu stehen und sagen, ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch. Ich gehe offen auf andere Menschen zu. Und das geht aus meiner Sicht nur mit einer gewissen Herzlichkeit. Wenn man offen ist und auch eine grundsätzlich freundliche Grundhaltung hat, die ich mir durchaus konzidieren möchte, dann kann das nicht anders als herzlich sein, oder?
Gundula, herzlichen Dank für diese Worte. Und jetzt möchte ich Ihnen meine Steckbrieffragen stellen. Wo, besser in welcher Stadt, wurden Sie geboren?
In Berlin-Charlottenburg, also im westlichen Teil der Stadt, 1965. Bin 57 und werde im Laufe dieses Jahres 58 und habe das große Glück, gesund zu sein und bis hierhin einen guten Weg genommen haben zu dürfen. Von daher, ich stehe zu meinem Alter und finde auch gar nichts Verwerfliches dran. Man muss ja froh sein, wenn das Leben voranschreitet.
Geboren in Berlin, Abitur in Mainz.
Jawohl.
Französisches Studium an der Pariser Sorbonne.
Richtig.
Waren das nicht weite Schul- respektive Studienwege?
Ja, in der Zwischenzeit bin ich sogar zwischen Berlin und Mainz sehr viel umgezogen. Mein Vater war Jurist bei der Deutschen Bahn und da gehörte das zum Berufsweg. Ich bin also in Berlin geboren, habe dann aber in Hannover, Fulda, Stuttgart und dann eben schon lange Zeit in Mainz gelebt, wo ich eben auch 1984 Abitur gemacht habe. Und dann wollte ich mal ins Ausland als allererstes. Und dann kombinierte ich das seinerzeit, also ein intensives Jahr an der Sorbonne, die französische Sprache, Kultur, Literatur in Kombination mit einem Au-pair-Aufenthalt. Denn so ganz frei wollten mich meine Eltern damals nicht in diese große Stadt ziehen lassen. Und damit hat man ja quasi eine Ersatzfamilie, kümmert sich da um ein Kind, so war es in meinem Fall. Und das war auch eine sehr, sehr gute Zeit, muss ich Ihnen sagen.
Wir setzen mal fort. Beruf, respektive Berufe.
Als ich dann von Paris zurückgekommen war, war mir klar, ich möchte etwas mit Medien machen. Und dann kann man das aber auch nicht so abzirkeln, dass man sagt, ich will. Also man muss ja auch sehen, wie die Dinge sich entwickeln, wo man eine Chance bekommt. Und dann entschied ich mich auch erst einmal zu studieren. Das ist etwas, was ich grundsätzlich jungen Leuten auch immer rate, Kompetenzen und Wissen anzusammeln. In meinem Fall war es dann die Politikwissenschaft, mittlere und neuere Geschichte, sowie Publizistik auf einen guten alten Magister, den ich 1997 dann geschafft hatte. Ich sage deswegen schaffen, weil ich über viele Jahre sehr viel gleichzeitig gemacht habe. Ich hatte dann eben das Glück, diesen Job im ZDF zu bekommen. Und wie gesagt, vorangegangen waren auch noch eben Jobs beim Radio mit Moderationen in der Nacht, mit Selbstfahrerstudio. Damals war ich also auch schon mit Technik konfrontiert und. Aber natürlich hatte ich da auch einen schlichten Job als Redaktionsassistentin und habe Dienstpläne für die Kollegen gemacht. Ich war ja blutjung. Und dann kann man ja eben auch noch nicht ahnen, was kann der Mensch? So war ich dann froh, als ich das dann fügte, als ich 24 war und ich eben zeitgleich zu meinem Studium an der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität beim ZDF anfangen konnte zu arbeiten. Zuerst als reine Nachrichtensprecherin, wobei ich mich gegen diesen Terminus wende, dahingehend, dass wir heute allesamt keine Sprecher sind, sondern eben sogenannte Redakteure im Studio. Das ist dann vielleicht mein fünfter Beruf, wenn Sie so wollen. Sie fragten ja nach der Vielzahl der Berufe. Es ist so, dass wir im ZDF alle in den Teams der Redaktionen arbeiten, Teil der Redaktion sind und insofern in erster Linie Redakteure sind, die die Auswahl der Sendungen mitgestalten im Team, die dann auch die Gestaltung der Inhalte mit übernehmen, was in meinem Fall heißt, ich schreibe meine Nachrichten. Für die Bildlage sind Kolleginnen und Kollegen zuständig, die sich da eben fundiert einen Überblick verschaffen. Was haben wir zum Beispiel heute aus der Ukraine an Bildmaterial über unsere internationalen Filmverteilorganisationen? Was ist da wie verlässlich? Sie müssen ja wissen, wir prüfen alles auf Herz und Nieren, bevor wir etwas auf Sendung geben, um eben wirklich unabhängig und kritisch berichten zu können. Ja, und insofern bin ich jetzt heute Redakteurin im Studio, um mal einen Punkt zu setzen.
Ihre Lieblingsfarbe?
Das ist eine lustige Frage nun. Mein schon verstorbener Schwiegervater sagte immer, ich mag alle Farben, Hauptsache sie sind grün. Ich muss Ihnen eins sagen, grün, ja, grün, grün. Warum nicht?
Wir setzen mal fort. Ihr Lieblingsbuch?
Oh, da habe ich eine Reihe, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also das sind Berge. Oh Gott, was nenne ich Ihnen denn? Ich habe sehr gerne in der Zeit, als ich mich mit Martin Luther beschäftigte, zum 500-jährigen Reformationsjubiläum, alles rund um Martin Luther gelesen. Also ich sehe hier Martin Luther von einem Herrn Schilling, das war, glaube ich, ein berühmter Bekannter, kann ich hier mal rausziehen, Heinz Schilling. Ich habe eine Reihe von Martin Luther Büchern. Die waren für mich sehr interessant. Urverbindung habe ich zu Thomas Mann. Die Buddenbrooks habe ich sehr gerne gelesen. Und ein Name fällt mir ja auch noch, der Hans-Josef Orteil. Aber da fällt mir gerade der Titel des letzten Buches nicht ein, das ich sehr gerne gelesen habe. Aber ich habe eine Reihe von Büchern, von Romanen von ihm gelesen. Aber direkt daneben steht ein Buch von meinem Kollegen Kamran Safiarian, Pulverfass Iran. Also ich lese eben auch sehr viel aktuelle Literatur, die einem Einblick verschaffen in Länder und. Ja. Dann steht hier auch noch, habe ich auch sehr gerne gelesen, von Robert Seethaler, Der Trafikant. Wobei mich das natürlich schon auch, es hat mich erschlagen, weil wir dann natürlich bei der großen Geschichte des Holocaust sind im Kontext des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges. Und das geht einem dann schon sehr nah. Ich glaube, wir machen hier mal lieber einen Punkt.
Die Lieblingsmusik?
Mozart, Bach, Beethoven, Schubert, Chopin vor allen Dingen. Also ich spiele ja selbst Klavier. Es ist dann schon eher tatsächlich die klassische Musik, die natürlich, wie soll ich sagen, ein ganz eigener Kulturraum ist. Allerdings bin ich natürlich auch mit der aktuellen Musik, mit einem Ed Sheeran glücklich, was man so im Moment rauf und runter auch im Radio hört. Aber ich finde, das geht so mehr nebenbei rein, sodass ich sagen würde, meine Lieblingsmusik ist die klassisch.
Die Lieblingsbeschäftigung?
Mit meinem Mann in den Wald gehen, laufen und reden.
Was machen Sie, wenn Sie nichts machen? Gibt es das überhaupt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn das gibt's nicht. Ich bin immer aktiv. Vita activa ist etwas, was mich persönlich glücklich macht. Bin ein sehr engagierter Mensch. In erster Linie für die Familie, in zweiter Linie für meinen Beruf. Und in dritter Linie habe ich dann ja noch das große Thema Ehrenamt oder ein Engagement in der Gesellschaft, dass man sich einbringt, wenn man gefragt wird, Podiumsdiskussionen moderiert, wenn man darum gebeten wird, in eine Jury zu einer Preisverleihung geht. Also da ist ja jede Menge los und ich muss da sagen, ich finde es so großartig, wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Es tun ja Millionen von Menschen und da zitiere ich immer den früheren Bundespräsidenten Gauck, der sagte, ohne Ehrenamt würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Und das ist auch voll meine Meinung, wenn man sieht, wie viele Menschen sich für jung oder alt, für Geflüchtete oder in sozialen Problemlagen engagieren, kann ich nur sagen, Hut ab, fantastisch. Und ich kann Ihnen nur aber auch eins sagen, ich finde, Ehrenamt macht glücklich. Im Moment ist es in Bezug auf mein Engagement so, dass ich an Grenzen stoße und den Dingen dann auch nicht mehr gerecht werden kann. Weswegen ich dann ungerne neue Aufgaben hinzunehme, sondern mich eher bemühe, die vorhandenen adäquat zu bearbeiten. Ich muss sagen, ich hatte von früh an eine Begeisterung für das Medium Fernsehen. Das hat mich früh schon begeistert. Nicht in dem Sinne, dass ich als Kind viel ferngesehen habe, aber es gibt Situationen, an die ich mich auch erinnere. Ich habe immer gerne auch schon Nachrichten gesehen, Live-Fernsehen verfolgt. Ich war in jungen Jahren auch ein Fan von Dalli Dalli mit Hans Rosenthal. Bin ja dann überhaupt nicht in die Richtung Show gegangen. Aber ich muss sagen, das Medium Fernsehen hat mich schon immer fasziniert. Und dann hat sich das aber gefügt über meine Station im Radio. Ich war ja auch noch ein Jahr bei Sat.1, das war im gleichen Haus in der Anstalt für Kabelkommunikation in Ludwigshafen. Also man kann das nicht zu Beginn eines Berufsweges so skizzieren und planen und sagen, ich lande eines Tages beim Fernsehen, weil ich eine Faszination für dieses Medium habe. Also jungen Leuten, die das sagen, rate ich immer, macht Praktika, fangt an bei der Presse, übers Radio. Heute kann man bei Online-Medien arbeiten. Engagiert euch oder arbeitet journalistisch. Und wo ihr dann eines Tages landet, das muss man dann sehen. Und jetzt ist es ja so, dass das Fernsehen im Internet landet und wir uns alle im Netz treffen. Grundsätzlich belastet die Nachrichtenlage uns alle sehr. Aber wir, die wir im Studio die Arbeit der Redaktion präsentieren, haben uns in unseren Emotionen und in unserer persönlichen Einschätzung, Meinung, Haltung absolut zurückzuhalten. Persönliche Meinung hat da aus meiner Sicht nichts zu suchen. Nun bin ich eine echte Nachrichtenfrau, die sich Neutralität, Sachlichkeit, kritische Unabhängigkeit, Distanz zu den Dingen sehr stark zur Aufgabe macht. Natürlich dürfen Moderatoren, also Hauptmoderatoren des Heute-Journals oder auch natürlich Korrespondenten, die Grausames eventuell gesehen haben, die aus Ereignissen kommen, die können das ja nicht so abschütteln. Wir sind auch alle nur Menschen. Das heißt, ein wenig wird sich da auch eine gewisse Emotion und in diesem Fall der grausamen Nachrichtenlage im Krieg eben auch der Belastung wird sich spüren lassen. Von daher, wir haben alle den Anspruch, sachlich, neutral und zurückgenommen aufzutreten. Und ich denke, wir schaffen das überwiegend auch. Aber ich möchte Ausnahmen nicht vom Tisch wischen, in denen einem doch ein Ereignis so nahe geht, dass man es eben auch spürt auf der anderen Seite des Fernsehers. Wenn die Nachrichtenlage eine bestimmte Meldung erfordert und das ist mit objektiven Kriterien zu entscheiden, dann hat meine Meinung da nichts zu suchen. Es sind objektive Kriterien, die zu der Entscheidung führen, wollen wir diese oder jene Meldung, diesen oder jenen Beitrag, dieses oder jenes Thema, diesen oder jenen Gesprächspartner in der Sendung haben. Und wenn wir das nach reiflicher und intensiver Diskussion in der Redaktion so entschieden haben, dann hat meine persönliche Meinung, die ich zuvor artikuliert habe, da nichts zu suchen. Und dann mache ich einen ordentlichen Job, indem ich entweder die Meldung einfach sachlich schreibe, sodass ich sage, hier sind die Fakten und das sind nun mal die Fakten. Und dann hat meine persönliche Meinung da nichts zu suchen. Das heißt, es steht mir gewissermaßen auch nicht zu, etwas komplett abzulehnen. Man kann vor der Entscheidung, etwas zu senden, darüber diskutieren, welche Relevanz ein bestimmter Vorgang hat und ob er von der inhaltlichen Dimension in ein seriöses Nachrichtenmagazin passt. Wenn zum Beispiel ein Ereignis zu boulevardesk ist. Ich sage mal, es geht um Beziehungsstreitigkeiten, es geht gewissermaßen um Promi-News, dann ist das ein ganz klares Entscheidungskriterium, dass wir im Team sagen, nein, Das Heute-Journal ist eine Nachrichtensendung. Wir haben einen anderen Anspruch als Promi-Nachrichten. Das passt hier nicht in unsere Sendung. Das melden wir nicht. Aber da sind wir auch alle einer Meinung. Und da gibt es keinen Streit und keinen Dissens im Team. Ich sage Ihnen eins, seitdem wir seit 2009 digital senden und hier auch Profis in Technik und Regie zugange sind, haben wir kaum Pannen. Und wenn, sind das grundsätzliche Geschichten, dass eine Satellitenschaltung nicht gängig war. Und das versteht man. Wenn die Profis uns das erklären, dass sie ein technisches Problem hatten, dann ist das so. Und das mag es mal geben. Aber das ist sehr, sehr selten. Ich hatte mal eine lustige Situation noch im Morgenmagazin in den 1990er Jahren. Moderierte ich von 1992 bis 1997 in Vertretung von Maybrit Illner seinerzeit das Morgenmagazin. Und wir hatten das Ereignis einer Geburt von Siebenlingen in Heidelberg. Und ich hatte die Aufgabe, einen Neonatologen zu interviewen. Und dieser Herr Professor von, er hatte einen Adelnamen, hatte einen Knopf im Ohr, wie all unsere Gesprächspartner. Während der ersten Antwort sah ich schon auf dem Schirm, ich saß in Berlin, er in Heidelberg, live auf Sendung. Ich hatte gerade gefragt, wie es um die Überlebenschancen von Siebenlingen steht. Und er fing an, das auszuführen. Sprang ihm der Ohrknopf aus dem Ohr. Es war eine dramatische Situation, weil er dann voller Contenance seine Antwort fertigbrachte, im Anschluss aber live im Fernsehen unter den Tisch kroch, um den davon geflogenen Ohrwurm zu holen. Das dauerte dann auch durchaus 10, 20 Sekunden, und das kann im Fernsehen eine halbe Ewigkeit sein, bis er wieder dann in den Altar krabbelte. Also mein Altarbild, was auf dem Fernseher zu sehen war, man nennt es Altar, wenn der Moderator auf der einen Seite und der zugeschaltete Gesprächspartner auf der anderen Seite. Das Feld war leer. Dann krabbelte Herr Professor unterm Tisch hervor und knüppelte sich den Knopf, den Ohrhörer wieder ins Ohr. Und seine ersten Worte waren: Ha, wir Neonatologen sind Krisensituationen jeder Art gewohnt. Und das hörten die Kollegen im Studio und es war um die Contenance geschehen. Alle mussten lachen und natürlich ich auch. Das passte dann nicht so sehr zu der Dramatik des Geschehens, dass man eben um das Überleben von 7 frisch geborenen Kindern bangte und sich fragte, welche Risiken da bestehen würden. Aber das war, wenn Sie so wollen, mal eine Panne und die war auch recht lustig und ich werde sie auch nicht vergessen. Und ob dann je man sagen wird, das war die beste oder die schlechteste Sendung, also was macht eine gute Sendung aus? Das macht ja so viel mehr aus als die Abwesenheit von Pannen, sondern es geht ja wirklich um Inhalte, um die Komposition von Filmen mit Gesprächen, mit Korrespondentenschalten, die kurzen Nachrichten, eine längere Moderation, eine kürzere Moderation. Einspieler, gute Bilder von einem Ereignis. Also darauf gucken wir und dann natürlich auch auf die analytische Kraft der Worte, die wir gefunden haben, die wir auf die Filme legen. Das macht für uns die Qualität der Sendung aus. Und da spielen Pannen oder die Abwesenheit von Pannen eigentlich keine Rolle in der Bewertung. Man freut sich nicht, wenn man eine Panne hat. Also ganz super, super selten gibt es mal noch eine, aber das ist so selten, dass es zum Glück kein ausschlaggebendes Kriterium ist. Zu Beginn meiner Tätigkeit im Fernsehen hatte ich natürlich Lampenfieber. Es wäre ja vermessen zu behaupten, man sei nicht aufgeregt gewesen. Allemal als junger Mensch ist ja selbstverständlich, dass man Lampenfieber hat vor einem Auftritt, bei dem man möglichst alles perfekt absolvieren möchte. Natürlich legt sich diese Aufgeregtheit oder dieses Lampenfieber über die Jahre zunehmend. Und irgendwann hat man einen so großen Erfahrungs- und Routineschatz, dass man dann auch Rückgriff nehmen kann auf Gedanken wie: Bleib ruhig, die Situation hast du jetzt schon x-mal gehabt, handle das professionell. Und es ist insgesamt ganz gut, grundsätzlich ein ruhiger Mensch zu sein. Und jetzt nochmal, jetzt kommt ein Lebenstipp von Gundula Gause. Man muss versuchen, insgesamt in der Balance zu sein, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet. Das heißt, man sollte auf genügend Schlaf, auf ausgewogene Ernährung, auf möglichst viel Bewegung an der frischen Luft achten, damit man einfach rein körperlich, physisch und dadurch dann auch psychisch in einem Gleichgewicht ist, das einem einen ruhigen Auftritt ermöglicht. Und ich habe das große Glück, dass ich darauf achten kann, dass mir die Zeit und die Möglichkeit bleibt. Dafür nehme ich mir nun mal auch Zeit für genügend Schlaf, obwohl ich leider schlecht schlafe. Aber das nur am Rande. Aber gut, man bemüht sich vor allen Dingen eben um regelmäßigen Sport und um gesunde Ernährung. Und das ist schon auch manchmal eine Herausforderung, immer was Frisches da zu haben und einen Salat machen zu können. Ich bin ja nicht die größte Heldin in der Küche. Das heißt, es ist für mich eine Herausforderung. Aber wenn man dies berücksichtigt oder sich zu Herzen nimmt, grundsätzlich gesunden Lebensstil umzusetzen, dann fällt es einem auch leichter, Ruhe zu bewahren bei öffentlichen Auftritten. Und dann abschließend möchte ich noch sagen, heute ist es eher eine Form der Anspannung, wenn man auf Sendung geht. Denn man möchte ja einen möglichst fehlerfreien Auftritt hinlegen. Und dafür muss man sich konzentrieren und dafür braucht es eine gewisse Anspannung. Das Medienkonsumverhalten verändert sich massiv. Das erleben wir jetzt ja seit ein paar Jahren. Wir alle gehen ins Internet und so wird auch das Fernsehen im Internet landen. Man nennt es lineare Fernsehprogramm, wird es nicht mehr sehr lange geben. Wir alle gehen ja in die Mediatheken und schauen im Grunde, was wir wollen, wann wir wollen. Und auch ich nutze heute schon massiv, also jetzt bin ich eine ZDF-Frau, ich gehe sehr gerne in die ZDF-Mediathek und dann holt man sich die Doku oder Spielfilm oder die Serie. Also ich bin ja ein Verfechter von Talkshows und von Infoprogrammen. Holt man sich das Programm, was man haben möchte, zu dem Zeitpunkt, wie es einem passt. Das heißt, so wird sich das verändern. Wir gehen alle in die Mediatheken, wir gehen ins Netz über unsere PCs, über unsere Tablets und über unsere kleinen Geräte. Und kommen zu dieser Nutzung, die wir natürlich heute auch schon praktizieren.
Herzlichen Dank, Gundula, für dieses Gespräch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.